in dieser Kirchstraße gewohnt, Haus Nummer 14, das Schnittger-Gebäude. Und das freut uns natürlich umso mehr, dass es hier jetzt eine Gemeinde gibt. Meine Frau ist auch mit dabei und unser Sohn sitzt da mit. Wir haben insgesamt 6 Kinder, sind in Espelkamp aufgewachsen und leben dort und sind dort verwurzelt. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Das Thema heute ist ja auch schon vorgegeben. Wir haben heute einen besonderen Sonntag und ich würde auch gerne auf dieses Thema eingehen. Palmsonntag, was bedeutet Palmsonntag? Was bedeutet das auch für uns heute? Wir haben eben schon in der Lesung gehört, dass von dem Propheten Zephania, der viele, viele hundert Jahre vor Jesus gelebt hat, dass er sagt, der Herr, der König Israels ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil fürchten musst. Gott lässt durch den Propheten Zephania eine Botschaft mitteilen an Israel, ein König kommt zu dir und du musst dich nicht fürchten. Und er sagt dort auch, der deine Schuld wegnimmt. Also diesen Anspruch, dass der Messias, der kommen soll, auch der König ist, der ist schon im Alten Testament verankert. Zephania spricht hier von einer Zeit, die noch aussteht, die noch nicht passiert ist. Er spricht dort von dem Überrest Israels, der dann wieder sozusagen zum Glauben an Gott kommt. Und man könnte fast meinen, dass dieser Text aus Zephania eigentlich den Palmsonntag meint. Das heißt dort, frohlocke, freue dich über deinen König. Aber wenn wir beim Palmsonntag genau hinschauen, dann merken wir, dass das am Palmsonntag eigentlich noch nicht passiert ist. Palmsonntag haben die auch gejubelt, Hosianna, haben wir gehört. Aber es war nicht das, was eigentlich die Absicht Gottes war. Es war noch nicht das Ziel Gottes, was Gott eigentlich beabsichtigt war. Das Volk Israel hat Jesus noch nicht als den erkannt, als der er erkannt werden wollte. Die haben zwar gerufen, Hosianna dem Sohne Davids, aber Matthäus berichtet uns, vielleicht können wir die nächste Folie einblenden, Matthäus berichtet uns, dass die ganze Stadt bebte und es heißt dort, dass sie diese Frage gestellt haben, wer ist dieser? Ein ganz wichtiger Satz, wer ist dieser? Wer ist Jesus? Und dann heißt es dort bei Matthäus, und die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Sie haben auch eine Antwort bekommen, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Es stimmt, Jesus war ein Prophet. Sie haben ihn auch als Sohn Davids bezeichnet, aber ist das alles? Ist das alles, was wir von Jesus erkennen können? Was bedeutet das, wenn wir diese Frage beantworten? Wer ist dieser? Wer ist Jesus? Was bedeutet das auch für uns, wenn wir sie für uns persönlich beantworten, diese Frage? Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Wer ist dieser? Diese Frage kann auch heute sehr, sehr persönlich werden. Und ich werde auch heute diese Frage an dich stellen, dass du sie auch beantworten kannst für dich. Und ich hoffe, ihr habt sie euch schon beantwortet. Und vielleicht beantwortet ihr sie heute auch nochmal neu, diese Frage. Wer ist Jesus für mich? Was bedeutet Jesus mir? Ich lade ein, einmal ganz kurz in den Kontext hineinzuschauen, was damals vor circa 2000 Jahren passiert ist. Ich finde, das ist so eine spannende Situation, die wir dort wiederfinden. Und wenn wir die Evangelien zusammennehmen, was dort berichtet wird, ich glaube, es hat geknistert. Das sind die Römer im Spiel, das sind die Erwartungen des Volkes und so weiter. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist es sehr, sehr spannend, da einmal hineinzuschauen. Die Evangelien berichten uns, dass Jesus ab einem gewissen Zeitpunkt, als er zum letzten Mal nach Jerusalem gezogen ist, dann sagen manche Evangelien, Jesus hat sein Angesicht nach Jerusalem gewandt. Das meinte, dass Jesus die Absicht hatte, nach Jerusalem zu gehen, wo er wusste, was ihn erwartet. Und er geht mit seinen Jüngern dorthin und im Lukas 19,11, genau, als sie nun zuhörten, also die Jünger, als Jesus zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie, die Jünger, meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Die sind unterwegs, das letzte Mal Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem, und irgendwie hatten die Jünger eine Erwartung gehabt, jetzt muss was passieren. Das Reich Gottes, das wird gleich offenbar, das wird sichtbar. Für Jesus war klar, was ihm dort begegnet. Und Jesus bereitet seine Jünger auch vor auf das, was dort begegnen soll. Und dennoch lesen wir, dass die Jünger irgendwie diesen Anbruch des Reiches Gottes erwartet haben. Sie haben damit gerechnet, irgendwas passiert gleich. Und dann erzählt Jesus, als nach diesen Versen 12 weiter, lesen wir, dass Jesus den Jüngern ein Gleichnis erzählt. Und zwar erzählt Jesus denen ein Gleichnis von den anvertrauten Funden. Und bei diesem Gleichnis sagt Jesus, es war einmal ein König, er zog in ein fernes Land, er gab den Menschen Funde, er vertraute sie ihnen an, aber mit dem Hinweis, der König wird wiederkommen. Jesus korrigierte die Vorstellung der Jünger mit diesem Gleichnis, dass jetzt etwas passieren wird. Er sagt, ein Fürst ging außer Landes. Er verteilte das Geld, damit das Geschäft weiterläuft, aber der Fürst wird eines Tages wiederkommen. Was die Jünger von diesem Gleichnis verstanden haben, wird uns nicht berichtet. Ich kann mir vorstellen, dass sie im Nachhinein gedacht haben, ja stimmt, Jesus hat uns das erzählt, aber wir haben es irgendwie nicht verstanden. Die Erwartungen, dass das Reich Gottes nahe sein muss, sie war da. Warum war die Erwartung da? Die Jünger wussten eins, wenn das Reich Gottes anbricht, wo soll das denn anbrechen? Wo soll das passieren? Und für die Jünger war irgendwie klar, wenn das Reich Gottes anbricht, dann in Jerusalem. Nicht irgendwo in der Provinz, nicht irgendwo abgelegen, sondern es muss in Jerusalem passieren. Warum gerade Jerusalem? Jerusalem ist ein sehr, sehr geschichtsträchtiger Ort. Wir wissen, dass Jerusalem, schon im Alten Testament, Abrahams Glaube wurde hier geprüft. Er sollte seinen Sohn opfern auf dem Berg Moria. Und dann lesen wir, dass der Berg Moria identisch ist mit der Stadt Davids. Und David hat dann einen Fehler begangen, eine Sünde begangen und ließ sein Herz zählen, wo Gott gesagt hat, du sollst nicht dein Herz zählen. Gott hat eine Strafe verhängt und dann hat David einen Altar gebaut auf diesem Berg und hat gesagt, auf diesem Berg soll später das Haus Gottes stehen. Ein sehr, sehr geschichtsträchtiger Ort ist Jerusalem, hat eine große Bedeutung für die Juden. Wir haben Psalmen, wie zum Beispiel im Psalm 48, heißt die Überschrift Gottes Stadt, groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion, daran sich freut die ganze Welt. Also für die Juden war das wirklich, das war Zentrum, Mittelpunkt für die ganze Welt. Der Gottesberg fern im Norden, die Stadt des großen Königs. Jerusalem war eine bedeutende Stadt. Die Psalmen, die singen davon, sie sprechen immer wieder. Wir lesen sogar im Alten Testament, dass Gott selber eintreten wird für Jerusalem. Das lesen wir auf der nächsten Folie. Jesaja sagt, steige auf einem hohen Berge, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Immer wieder der Hinweis im Alten Testament, Jerusalem ist der Ort. Jerusalem ist ein wichtiger Punkt. Gott selber wird für Jerusalem einstehen. Und dann haben wir den Vers heute schon gehört. Den sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Zacharja 9, Vers 9. vorher noch dieser Vers. Und der Engel, der mit ihm redete, sprach zu mir: Verkündige und sprich, so spricht der Herr der Herrscharen. Ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Also Jerusalem ist irgendwie Gottes persönliche Sache. Gott selber eifert um die Stadt. Und wenn diese Stadt so wichtig ist, dann dachten die Jünger, ja, wenn das Reich Gottes anbricht, dann in Jerusalem. So eine wichtige Stadt. Und im nächsten Vers, da haben wir eben diese Stelle: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Diese Stellen im Alten Testament waren dem Volk Israel damals recht gut bekannt. Wir wissen das, es gab immer wieder Torahlesungen, in den Synagogen wurden diese Stellen immer wieder gelesen und die Leute kannten diese Stellen. Und sie wussten, wenn das Reich Gottes anbricht, dann in Jerusalem. Und diese Sehnsucht der Befreiung der Stadt Jerusalems war die Grundstimmung des Volkes Israel damals vor 2000 Jahren. Es war ein unterdrücktes Volk von den Römern und das führte eben zu dem Wunsch, dass Jerusalem befreit werden soll. Und diese Befreiung geht von Jerusalem aus. Wir lesen noch eine andere spannende Tatsache. Palmsonntag, wo viele, viele Menschen da waren, die hingepilgert sind, hatte noch eine andere Bewandtnis. Und zwar hat Jesus kurz vorher den Lazarus auferweckt. Und wir lesen das, Johannes sagt, dass viele Menschen genau am Palmsonntag nach Jerusalem gekommen sind, um Lazarus zu sehen. Darin sehen wir, dass Jesus das auch ein Stück weit selber vorbereitet hat, dass dort so viele Leute sind. Dass es genau zu dem Punkt kommt, wo Jesus als König aufgenommen wird und wo Jesus später auch ans Kreuz genagelt wird. Viele kamen, um Lazarus zu sehen. Und dieser Wunsch, Jesus zu sehen und auch Lazarus zu sehen, war auch in diesem Volk. Diese Erwartung der Jünger und des Volkes, gleich wird das Reich Gottes offenbar werden, obwohl Jesus vor einigen Tagen genau das Gegenteil gesagt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger irritiert waren, dass sie das nicht verstanden haben. Wie passt das zusammen? Einige Tage vorher, als sie schon auf dem Weg nach Jerusalem waren, sagt Jesus und zwar Folgendes. Das lesen wir auf der nächsten Folie. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tage wird er auferstehen. Jetzt sind sie aber unterwegs nach Jerusalem und als schon die Volksmenge ihn zugejubelt hat, verstehen die Jünger nicht, was hat Jesus da gesprochen? Von Gefangennehmen, von Überantwortung, von Tod, von Auferstehung. Das Volk jubelt dir doch zu, Jesus. Wo ist das Problem? Es war nicht einfach für die Jünger damals, das zu verstehen und das irgendwie einzuordnen. Warum waren die Erwartungen, dass das Reich Gottes jetzt gleich aufbrechen würde, da? Und zwar auch deswegen, weil Jesus selber immer wieder vom Reich Gottes gesprochen hat. Das war ja nicht nur ihre Idee gewesen, der Jünger, sondern Jesus selber hat gesagt, dass das Reich Gottes nahe ist und dass das Reich Gottes angebrochen ist. Bei der Aussendung der 72 Jünger, als Jesus sie ausgesandt hat, sagt er nämlich Folgendes, das sehen wir auf der nächsten Folie: Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also die Jünger selber, die mussten das verkündigen, die mussten in alle Städte gehen und sagen, das Reich Gottes ist nahe. Also ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Jünger diesen Gedanken hatten, gleich muss das Reich Gottes anbrechen. Jesus hat mit den hohen Priestern, mit den Schriftgelehrten immer wieder auch über das Reich Gottes gesprochen. Und Deswegen war diese Erwartung auch da, bald muss das Reich Gottes anbrechen. Wir sehen die Betonung des Themas von Jesus selber, dass er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, es wird bald anbrechen. Und jetzt kommt dieser Einzug in Jerusalem. Wir sehen auch, dass viele Menschen gewartet haben. Wir haben zum Beispiel von Simeon einen Menschen in der Bibel, der gewartet hat. Und das war auch von vielen damals in Jerusalem, die gewartet haben, irgendwas muss gleich passieren. Wir sehen, dass die Juden das erste und das zweite Kommen Jesu nicht ganz einordnen konnten, nicht ganz zusammenbringen konnten, weil es eben nicht so einfach war zu verstehen. Jesus spricht vor seinem Tod, dass er weggehen wird, aber wiederkommen wird. Was bedeutet das? Und wir sehen hier ein Prinzip, das wir immer wieder in der Bibel finden, dass sich manche Stellen erfüllen, aber nur teilweise erfüllen und die vollkommene Erfüllung erst später kommen wird. Wir sehen hier auch ein Prinzip, dass Jesus das erste Mal unsichtbar und unscheinbar gekommen ist. Beim zweiten Mal wird er aber sichtbar kommen, dass alle Welt ihn sieht. Jesus gebraucht das Bild zum Beispiel vom Senfkorn. Jesus sagt, das Senfkorn ist das kleinste Körnlein unter allen Samen. Aber dann, wenn es gewachsen ist, ist es der größte Strauch. Jesus spricht auch von seinem Reich, vom Reich Gottes, als dem Sauerteig. Ein Sauerteig, wenn man den mit anderen Teigen mischt, man sieht diesen Prozess nicht, wie der restliche Teig von diesem Sauerteig durchsäuert wird. Aber genau das ist das Reich Gottes. Man kann es nicht greifen, nicht sehen, es ist scheinbar unsichtbar. Und doch wird es eines Tages sichtbar werden. Und das ist das, was wir hier sehen. Das erste Kommen Jesu ist unscheinbar. Die meisten Menschen nehmen Jesus nicht wahr. Aber eines Tages wird es so groß und sichtbar sein, da wird kein Mensch auf dieser Erde das übersehen können, dass Jesus da ist. Als Jesus nach Jerusalem ging und wusste, was ihn dort erwartet, musste Jesus durch eine Stadt, durch die Stadt Jericho. In Jericho passiert etwas und ich glaube, auch das ist wiederum etwas ganz Spannendes. Jesus geht durch Jericho und da sind Blinde, manche berichten von einem Blinden, manche von zwei Blinden. Und diese Blinden, die sagen zu Jesus, Jesus, du Sohn Davids, die nennen Jesus Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also diese Anrede ist hier spannend. Jesus wird dort schon vorbereitet und wir sehen nachher, dass die Volksmenge sagt, Hosianna, dem Sohne Davids. Es ist quasi wie so eine schon eine kleine Vorbereitung durch die Blinden, die, was dort passiert, dass sie also Jesus so ansprechen, du Sohn Davids. Und dann sehen wir noch eine kleine Situation, die vorbereitet hat, was dann später auch passiert, beziehungsweise die zeigt, weshalb Jesus wirklich gekommen ist. Jesus geht durch Jericho und dort ist ein kleiner Mann, ein Zachäus, und Jesus verändert sein Leben und dann gibt es dort einen Satz, den habe ich auch auf die Folie mitgebracht, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das war das Ziel gewesen, das war die Absicht gewesen. Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen als weltlich-politischer Herrscher, ich bin gekommen, um die Römer zu befreien, sondern er sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, selig zu machen, was verloren ist. Diese Absicht könnte Jesus nicht, dieses Ziel könnte Jesus nicht erreichen, wenn er als weltlicher Herrscher gekommen wäre. Er könnte uns nicht von unserem eigentlichen Problem, von der Sünde befreien, wenn er als politischer Herrscher gekommen wäre, das wäre nicht möglich. Es wäre nicht möglich, wenn Jesus im Palast sitzen würde, mit Wachen, mit einem großen, prunkvollen Gebäude und wenn dort Menschen zu ihm kommen würden, könnte Jesus dem nicht entgegenkommen, was er eigentlich beabsichtigt hatte. Er lebte mit den Ärmsten, mit den einfachen Menschen, mit den Ausgestoßenen, mit denen war er immer wieder unterwegs und hat gezeigt, dass das Evangelium für alle da ist. Dass das nicht nur für Privilegierte ist, dass das nicht nur für ein paar wenige, die sich vielleicht trauen, zu dem Palast zu gehen ist, sondern Jesus selber geht zu den Ärmsten der Armen und er begegnet ihnen dort. Er hat sich selber erniedrigt. Deswegen kann Jesus auch gut verstehen, wie wir uns manchmal fühlen in dieser Welt, wo uns vielleicht Ähnliches begegnet, wie das, was Jesus durchlebt hat. Ich stelle mir das vor, dass Jesus damals am Palmsonntag vorangezogen ist und viele Leute, anfangs ein paar wenige und dann später werden es immer mehr, die immer lauter rufen. Man spricht untereinander, was ist jetzt? Jesus ist da, Jesus hat eben geheilt, er hat den Blinden geheilt. Sie haben ihn Sohn Davids genannt und so angesprochen. Es waren zum Passafest, wenn man aus den historischen Berichten liest, war Jerusalem brechend voll. Viele haben sogar außerhalb der Stadtmauern gezeltet, um dann später in Jerusalem im Tempel opfern zu können. Also die Stadt war überfüllt und irgendwie hatte jeder, der da war, eine Vorstellung von Jesus, eine Meinung von Jesus, was gehört, was aufgeschnappt. Und ich stelle mir vor, dass es ein Riesentuscheln war, als Jesus damals eingezogen war, dass dieser Zug erstmal auch ganz, ganz klein anfing und dann schaukelte sich die ganze Atmosphäre etwas auf und die ganze Masse wurde dann irgendwann mal zu einer freudig jubelnden Menschenmenge, wo sie Jesus zugejubelt haben und Jesus ließ sich auch als König bejubeln. Und das Interessante ist, Jesus wählte auch bewusst diese Geste, dass er auf einem Esel einritt in Jerusalem. Er zeigte damit schon, dass er einen gewissen königlichen Anspruch hat. Das war für die Menschen damals schon eine deutliche Geste gewesen. Ja, Jesus sieht sich auch selber als König. Er hat diesen Anspruch, König zu sein. Aber nicht in unserem weltlich-politischen Sinne. Wir kennen die Gesten der großen weltlichen politischen Herrscher. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr an weltlich-politische Herrscher denkt. Was für Gesten die so haben, wenn die sich als König ausrufen lassen. Wir kennen Bilder zum Beispiel von Alexander dem Großen auf einem Pferd mitten im Kampf. Wir kennen das Bild von Napoleon auf einem hohen Ross. Das sind die Bilder, die von diesen unseren großen Herrscher gezeichnet werden oder Marc Aurel, ein römischer Kaiser. So werden die dargestellt, machtvoll, auf einem Pferd. Das Pferd war gut trainiert. Man sieht die Muskeln gerade bei vielen dieser Bilder, wo das Pferd wirklich Stärke und Macht repräsentiert. Und der auf dem Pferd sitzt, der lenkt auch dieses Pferd. Also wo auch wirklich das ganze Bild so eine Atmosphäre versprüht, hier hat einer die Macht, hier hat einer alles in seiner Hand, alles fest im Griff. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, das ist ein sehr spannendes Bild, ich habe mal versucht ein bisschen dazu zu recherchieren, ich weiß nicht, wo das Bild hängt. Aber hier sehen wir ein Bild, das hat ein Künstler gemalt, 1892. Und zwar hat er mal alle Herrscher dieser Welt, der antiken Welt, zusammengenommen. Und zwar ist da Julius Caesar vorne mit dabei, der Tatarenherrscher Timur ist dabei, der Karthager Hannibal ist dabei, der Hunnenkönig Attila, Pharao Ramses, Babylons König Nebukadnezar, Napoleon, Karl der Große, Alexander der Große, die sind alle so vorne mit dabei. Das sind die Herrscher unserer Welt, die Machthaber. Gefällt euch dieses Bild? Genau, es fällt auf. Was soll das Bild eigentlich zeigen? Was soll das Bild repräsentieren? Genau, also das Bild hat auch den Titel Die Eroberer. Und erobern heißt eigentlich immer, ich nehme mir die Macht und wenn es sein muss, dann gehe ich über Leichen. Das heißt, die Opfer, die dort links, rechts, ob das jetzt zivile oder Militäropfer sind, weiß ich nicht. Aber die bilden sozusagen die Grundlage für so ein Machtgefüge. Und das repräsentiert einfach ein Stück weit unser menschliches Dasein, unsere Menschlichkeit, das, was wir kennen, das, was wir erlebt haben auf unserer Welt. Ich weiß nicht, heute unsere Machthaber, die würden sich vielleicht nicht so repräsentieren, aber manchmal ist es vielleicht auch ähnlich. Und jetzt habe ich euch ein anderes Bild mitgebracht. Ein anderer Machthaber. Ein anderer König mit einem königlichen Anspruch. Gefällt euch dieses Bild besser? Wir sehen Jesus, wie er einzieht. Wir sehen Jesus, wie er schon auch bewusst diese Geste benutzt. Ja, ich habe Anspruch. Ich bin ein König. Ich lasse mich bejubeln wie ein König. Diese Geste, die war als königliche Geste klar. Sie war gleichzeitig so harmlos, vielleicht sogar lächerlich, dass die Römer keine politische Gefahr in diesem Machthaber gesehen haben. Wir wissen, was passiert ist, als Jesus geboren wurde. Als es hieß, ein neuer König ist geboren. Da mussten Leute sterben. Da ist genau das passiert, was wir auf dem vorigen Bild gesehen haben. Jetzt kommt Jesus als ein König und die Römer gewähren ihm. Die machen nichts. Die unternehmen nichts. Und wir wissen, dass gerade in Jerusalem die römische Präsenz noch viel, viel höher war. Jerusalem als Hauptstadt, das haben die Römer mitbekommen. Das haben die mit Sicherheit gesehen. Und trotzdem sehen wir, dass Jesus mit ein paar Fischern einzieht. Keine Waffen dabei. Es waren keine Militärs, die ihn eskortiert haben, sondern die Römer sehen einen Wanderprediger, der jetzt gerade ein bisschen Aufsehen hat, aber viel mehr ist das nicht. Wie soll der König werden? Und ich dachte mir in diesem Zuge, euch mal eine Tabelle vorzustellen, wo ich das mal versucht habe, ein bisschen zusammenzufassen. Weltliche Herrscher und Jesus Christus, gibt es da Gemeinsamkeiten? Gibt es da Unterschiede? Was würdet ihr sagen bei Gemeinsamkeiten? Gibt es was gemeinsam zwischen weltlichen Herrschern und zwischen Jesus Christus als König? Genau, beide herrschen über ein Reich. Genau, kannst du einmal zwei Klicks weitergehen? Das haben wir eben gehört, königlicher Anspruch. Beide nennen sich König. Und beide sprechen von einem Reich, von einem Königreich. Also ein politischer, weltlicher Machthaber, der ist nichts, wenn er nicht ein Reich hat. Jesus spricht auch von seinem Reich. Jesus spricht von dem Reich Gottes an sehr, sehr vielen Stellen. Das haben die gleich. Was haben die vielleicht noch gleich? Was passiert am Palmsonntag? Was machen die Menschen? Sie bejubeln, Dankeschön. Beim nächsten Klick Lob und Anbetung. Weltliche Machthaber, sie wollen Lob, sie wollen Ehre, sie wollen Anbetung haben. Jesus genauso. Aber trotzdem ist es nicht die gleiche Anbetung, trotzdem ist es nicht der gleiche Lob. Gibt es Unterschiede bei weltlichen Machthabern und bei Jesus Christus? Genau. Machst du einmal nächsten Klick. Der ganz große Unterschied, Gewalt und Zwang bei weltlichen Machthabern, Sanftmütigkeit und Freiwilligkeit im Reich Gottes. Weltliche Machthaber, die fragen nicht. Wenn sie auf Eroberungszüge gehen, dann musst du. Und wenn du schwierig bist, wenn du im Wege stehst, dann wirst du aus dem Weg geräumt. Das kennen wir auch heutzutage zum Teil. Worin investieren weltliche Machthaber als allererstes, wenn sie an die Macht kommen? Neue Armee, neue Polizei, dass man alles wirklich unter Kontrolle in seiner Hand hat. Zwang, du hast keine andere Wahl. Wie macht das Jesus Christus? Sanftmütig und freiwillig. Und das ist das Reich Gottes, dass Jesus immer wieder deutlich macht, ich zwinge keinen, ich biete es dir an. Du darfst zu mir kommen, du darfst in mein Reich kommen und ich mache es sanftmütig, ich überfordere dich nicht, ich vergewaltige dich nicht, sondern ich lade dich einfach ein, du darfst mit mir zusammen sein. Gibt es noch Unterschiede? Genau. Machen wir mal den nächsten Klick. Ich habe das ein bisschen anders formuliert. Frieden nur als Form. Und bei Jesus Christus Frieden für alle. Weltliche Herrscher, denen liegt auch viel daran, dass Frieden herrscht. Aber was für ein Friede ist das? Der Friede ist, dient dazu, dass der weltliche Herrscher, dass er in Ruhe leben kann. Dass kein Chaos existiert. Dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Jesus möchte aber allen Frieden geben, dass es nicht nur eine Form ist, sondern dass der Friede tiefer geht. Und das sehen wir beim nächsten Klick, dass der Frieden nur zum eigenen Vorteil ist für die weltlichen Herrscher. Und da kann er nur das sichtbare Reich regieren. Und Jesus möchte Frieden ins Herz geben. Das ist eben das unsichtbare Reich. Dass er uns einen Frieden geben kann, der viel, viel tiefer ist als nur bloßer Waffenstillstand. Der viel, viel tiefer geht, als dass gerade nicht gekämpft wird. Wir haben in Deutschland keinen Krieg. Und trotzdem haben viele, viele, viele Menschen keinen Frieden im Herzen. Aber diesen Frieden möchte Jesus Christus geben. Und eins ist mir noch eingefallen, wenn man einmal weiterklickt, weltliche Herrscher wollen oft größtmöglichen Distanz zu den Untergebenen haben, ja keine Nähe haben. Jesus Christus möchte größtmögliche Nähe zu seinen Nachfolgern haben. Das sind nicht Untergebene, das sind nicht Unterdrückte, sondern das sind Nachfolger, die freiwillig Jesus Christus nachfolgen dürfen. Man könnte sicherlich noch mehr finden, aber das sind die Dinge, die mir so auf den ersten Blick aufgefallen sind. Diesen Unterschied sehen wir, finden wir immer wieder, wie wir Menschen handeln, wie wir Menschen mit Macht umgehen und wie Jesus Christus eigentlich so grundanders ist, anders mit Macht umgeht. Und wenn jemand so mit Macht umgeht wie Jesus Christus, dann geht es mir persönlich so, dann kann ich diesem Menschen vertrauen, weil er seine Macht nicht missbraucht, weil er es gut mit mir und mit dir meint. Als Jesus eingezogen ist, haben die Menschen Kleider und Palmzweige, eine Geste der Hingabe war das schon gewesen. Sie haben auch gejubelt. Wir lesen sogar, dass es dort heißt, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Woran erinnert euch das? Frieden sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ganz genau. Das erinnert sehr stark an das, was die Engel gesungen haben. Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe. Die Juden sehen in Jesus, getrieben von ihrer Sehnsucht nach dieser politischen Freiheit, einen politischen Befreier, Führer, der ihnen jetzt hier auf dieser Erde hilft, ein politisch freies Leben zu führen, selbstständig leben zu können. Und Jesus kommt demütig, nicht auf einem hohen Ross, nicht auf einem trainierten Pferd, wo andere dem Pferd ganz genau gezeigt und gesagt haben, das Pferd beritten haben, sondern auf einem jungen Füllen, auf einem Esel, wo noch nie jemand draufgeritten ist, zieht er dort ein in Jerusalem. Und die Pharisäer sagen sogar noch, sage doch, dass die Leute nicht zu laut jubeln sollen. Und Jesus sagt, genau das muss passieren. Wenn die Menschen nicht jubeln werden, dann werden die Steine das tun. Jesus lässt die Menschen gewähren, Jesus lässt sie ihn zujubeln. Sie sagen ja auch nichts Falsches. Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei der, der kommt. Sie sagen nichts Falsches und trotzdem haben sie Jesus nicht als den erkannt, als der Jesus erkannt werden möchte. Wir haben auch einen geschichtlich-prophetischen Aspekt in dieser ganzen Situation um Palmsonntag. Schon über 500 Jahre und noch mehr hat Gott angekündigt, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einreiten wird. Und das finde ich ist noch auch sehr, sehr spannend. Zu dieser Zeit waren die Römer noch gar nicht auf dem Plan. Zu dieser Zeit war Alexander der Große noch gar nicht auf dem Plan. Und trotzdem sagt Gott, es wird dazu kommen, dass Jesus als König in Jerusalem einziehen wird. Und dann sehen wir, dass erst Alexander der Große durch sein mächtiges Reich, circa 300 vor Christus, die ganze Region vorbereitet hat. Dass dann später die Römer übernommen haben und alles vorbereitet hat, dass es genau zu diesem Punkt kommen kann, dass Jesus auf einem Füllen in Jerusalem einreiten kann. Das zeigt uns ganz deutlich, Gott verspricht nicht nur etwas, sondern Gott ist der einzig Souveräne, der auch sein Versprechen einhalten kann. Der sagen kann, wenn ich ein Wort zugesagt habe, dann bin ich der Einzige, der in der Lage ist, dieses Wort einzuhalten. Wir kennen Versprechen von uns Menschen, wie Eltern versprechen manchmal Kindern was, Politiker versprechen der Bevölkerung irgendetwas, aber bei uns ist es dann immer noch so, ja, hält er das auch ein? Kann er das überhaupt einhalten? Vielleicht sind seine Versprechen gut gemeint, aber er ist gar nicht in der Lage, sie einzuhalten. Gott führt ganze Reiche, Alexander dem Großen, die Römer, dass es genau zu diesem Punkt kommt, dass Jesus in Jerusalem einziehen kann und dass er dann auch später ans Kreuz genagelt wird. Die Juden hatten ein falsches Bild von Jesus. Sie haben Jesus unter dem Aspekt der Nützlichkeit gesehen. Jesus nützt uns, wenn es um Krankenheilung geht. Jesus nützt uns, wenn es um Speisung geht. Jesus nützt uns, wenn es um unser politisches Anliegen geht. Aber ihn persönlich, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, das konnten sie irgendwie nicht eingehen, das konnten sie irgendwie nicht sehen. Und wenn Jesus das getan hätte, ein irdisches Reich, dann hätte er unser eigentliches Problem nicht gelöst. Eine sehr, sehr spannende Situation, die wir hier sehen. Wir sehen die Erwartungen, die waren falsche Erwartungen. Das stellt an uns die Frage, was haben wir für Erwartungen über Jesus? Was haben wir Erwartungen von Gott? Manchmal spricht man mit Menschen über Gott und dann sprechen die über ihr Gottesbild und sagen, ja, Gott ist so und so. Dann frage ich mich, ja, woher hast du das? Woher weißt du, dass Gott so und so ist? Ist es deine persönliche Vorstellung? Ist es dein Wunsch? Oder hast du auch eine persönliche Beziehung mit Gott? Kennst du ihn persönlich? 500 Jahre und noch mehr hat Gott das Volk vorbereitet und trotzdem haben sie es verpasst. Und den richtigen Blick können wir nur mit den Augen des Glaubens haben. Den richtigen Blick für das, was Gott ist und was Jesus ist, können wir nur im Glauben haben, wenn wir glauben, dass Jesus Christus der ist, der er wirklich ist und dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Lukas zeigt uns am deutlichsten den Kontrast zwischen dem jubelnden Mengen, die ihn dort zugejubelt haben. Und ich glaube, Jesus ist der einzige Mensch, der eingezogen ist mit dem Anspruch des Königseins, der aber wusste, diese Freude, die ist bei mir gar nicht da. Ich glaube, viele weltliche Herrscher, die dann in die Hauptstadt gezogen sind, die haben gesagt, so, jetzt habe ich es erreicht, jetzt bin ich in der Hauptstadt, meine Armee ist da und jetzt kann ich regieren. Bei Jesus lesen wir, er zieht in Jerusalem ein und kurze Zeit später weint er über Jerusalem. Und dieses Wort weinen, was hier benutzt wird, meint wirklich auch ein starkes Schluchzen. Also die Leute müssen das gehört haben, dass Jesus geweint hat. Jesus zieht ein und man müsste menschlich denken, Jesus, alles super, du bist da, wo du hin wolltest. Jetzt jubeln dir alle zu, du bist in der Hauptstadt angekommen, in Jerusalem, und jetzt geht's los. Jesus sagt, nee. Und er weint. Und Jesus spricht zu Jerusalem, Jerusalem, hättest du doch diesen Frieden erkannt. Er sagt damit, du hättest es erkennen können. Du hast es aber verpasst. Du hast nicht erkannt, was zu deinem Frieden dient. Sie erkennen nicht, worum es eigentlich ging. Sie haben nicht erkannt, was Jesus eigentlich wollte. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um unser Herz zu verändern, um unser Sündenproblem zu lösen. Und wir sehen, wie er abgelehnt wird. Und wir sehen gerade auch am Palmsonntag und was danach passiert, wie wankelmütig wir Menschen sind. Wir können heute jubeln und schreien und morgen haben wir schon eine komplett andere Meinung. Und das weiß Gott. Das weiß Jesus, wie wir Menschen sind. Aber dennoch lesen wir, Paulus greift das in Römer Kapitel 11 auf, dass Gott das wusste. Dass Gott wusste, Israel wird Jesus ablehnen. Und in Römer Kapitel 11 beschreibt Paulus, dass Gott das genutzt hat, um die Heiden mit dazuzunehmen. Dass die Ablehnung Israels, dass sie den Jesus als Messias abgelehnt haben, uns zugute gekommen ist. Und Gott ist noch nicht am Ende mit seinem Weg. Gott wird eines Tages wieder zurück zu Israel kommen und wird mit Israel die Geschichte weiterschreiben. Nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, und das ist auch sehr spannend zu sehen, geht Jesus ziemlich schnell in den Tempel. Und dass Jesus in den Tempel geht, zeigt die geistliche Situation Jerusalems und auch ganz Israels. Er geht in den Tempel und wir sehen dort, was in dem Tempel passiert. Und Jesus sagt dann später auch über die ganze Stadt, nicht ein Stein wird auf dem anderen stehen bleiben. Ich möchte kurz drei Fragen abschließend ansprechen. Wenn wir auf der nächsten Folie uns einmal anschauen, was ergibt sich aus dieser Frage, was ergibt sich aus Palmsonntag? Einmal den nächsten Klick. Wer ist dieser? Ich möchte drei Antworten anbieten. Jesus, es ist Jesus, der lang Angekündigte. Palmsonntag sehen wir, Jesus wurde sehr, sehr lange angekündigt. Von Gott vorbereitet. Jesus ist nicht plötzlich da und die Menschen wissen gar nicht, ja, woher kommt er, wer ist dieser, sondern Gott hat durch das Volk Israel Jesus vorbereitet und hat gesagt, das ist mein Sohn, das ist der Messias, er ist der König, wie wir das gehört haben in der Lesung. Was machen wir mit dieser Tatsache, dass Jesus prophetisch angekündigt wurde, dass Jesus vorbereitet wurde? Was machen wir mit dieser Tatsache und wer ist dieser Jesus für mich? Bin ich bereit, diese Tatsache, dass Jesus der lang Angekündigte und der Gekommene ist, anzuerkennen? Bin ich bereit, ihn persönlich kennenzulernen? Denn, und das ist die zweite Antwort, Jesus ist es wert, dass man ihm nachfolgt. Wir haben eben gesehen, wie Menschen mit Macht umgehen. Wir haben gesehen, wie Jesus mit Macht umgeht. Jesus ist kein gewaltsamer Tyrann, kein Eroberer, der unterdrücken will. Er bietet seine Hilfe an und Jesus ist auch ein König. Aber Jesus ist ein König im Sinne eines guten Hirten. Ein Hirte geht voran, ein Hirte bietet an. Jesus ist nicht ein König, der die Schafe zwingt, der die Schafe peitscht, der vorgibt, der sagt, was wir tun müssen, sondern die Schafe wissen, da wo der König ist, da wo der Hirte ist, da ist gutes Gras, da ist frisches Wasser, da ist gut sein, da wo der Hirte ist. Denn wenn ich mich vom Hirten entferne, dann schade ich mir auch selber. Der Hirte gibt Schutz. Die Beziehung zu dem König Jesus Christus ist gekennzeichnet durch Vertrauen und Hingabe und nicht durch Furcht und Argwohn, wie weltliche Herrscher es oft bevorzugen. Und drittens möchte ich noch darauf hinweisen, wer ist dieser? Es ist Jesus, der König deines und meines Herzens werden will. Jesus will nicht nur in Jerusalem einziehen, er will auch in dein und in mein Herz einziehen. Er will dort wohnen. Jesus wollte nicht auf einem Wahlplakat stehen und gewählt werden für irgendeine Partei oder als politischer Machthaber nach dem Motto, jede Stimme zählt, sondern Jesus möchte dich persönlich kennenlernen. Er hat keine großen Kampagnen gestartet. Manchmal hat sich Jesus sogar von Menschenmengen zurückgezogen. Jesus weiß, dass wir Menschen sehr schwankend sind und er will eine persönliche Beziehung. Er will nicht ein vorschnelles Hurra und Jubeln, sondern er will eine persönliche Beziehung. Das will in der Regel kein weltlicher Machthaber. Er will keine persönliche Beziehung. Ein weltlicher Machthaber zieht sich zurück in seinen Riesenpalast, umgeben von Wachen. Jesus dagegen will so sehr deine und meine Nähe, deine und meine persönliche Beziehung, dass er bereit war, sogar sein Leben dafür zu geben. Durch seinen Kreuzestod hat er uns gezeigt, wie viel ihm an uns liegt. Es lohnt sich, Jesus Christus nachzufolgen. Es lohnt sich, diesem König anzubeten, ihm nachzufolgen und sein ganzes Leben ihm zu weihen, ihm hinzugeben. Es lohnt sich, Jesus als König und Herrn über sein Leben zu akzeptieren und eine tiefe persönliche Beziehung zu ihm zu führen. Ich persönlich und ich glaube viele andere hier im Raum können das auch bestätigen und bezeugen. Wenn vielleicht jemand da ist, der das noch nicht persönlich festgemacht hat, wäre heute ein sehr, sehr schöner Zeitpunkt, dass wir uns nicht nur daran erinnern, dass Jesus eines Tages in Jerusalem eingezogen ist, sondern dass er heute in dein Herz eingezogen ist. Ein sehr schöner Zeitpunkt, um das heute festzumachen. Lasst uns Jesus Christus nachfolgen, lasst uns ihn lieb haben, lasst uns bereit sein, unser ganzes Leben in seinen Dienst, in seine Nachfolge zu stellen, denn das lohnt sich. Amen.